Dann wollen wir doch gleich mal darauf blicken, auf auch den Anlass des Symposiums 100 Jahre Oktoberrevolution in Russland und ja, welche Rolle haben die Literaten und die Literatur im revolutionären Russland vor 100 Jahren eingenommen?
Nun, sie waren sicher auf die eine oder andere Weise Chronisten ihrer Zeit, aber ihre Rolle im Roten Oktober war nicht so klar bestimmt. Also nicht wenige standen ja den Ereignissen ebenso skeptisch gegenüber wie der sogenannten Kulturrevolution. Ja, letztere ging ja vor allem von der linken Avantgarde aus. Viele Vertreter, insbesondere die Futuristen, waren ganz vom revolutionären Rausch ergriffen und sprangen auf den Zug der sozialen Revolution auf. Naja, sie wollten sich mit Wort und Tat in die revolutionäre Bewegung einreihen. Wie machten sie das, ja? Also schon nach der Februarrevolution von 1917 riefen sie zum Beispiel die aufständischen Arbeiter dazu auf, sich bei ihren Losungen, bei der Gestaltung von Manifesten und Bannern eben von den Dichtern und Künstlern unterstützen zu lassen, ja, wohlgemerkt unbezahlt. Und die Arbeiter aus den Fabriken kamen tatsächlich zu ihnen. Sie ließen sich ihre Slogans auf roten Stoff schreiben und mit Arbeitersymbolen illustrieren. Und im Gegenzug gingen dann die Dichter und Künstler wiederum in die Fabriken und die Kolhosen und gestalteten dort Lesungen und Umzüge. Und das wurde von den Bolschewiki durchaus als nützlich angesehen. Aber das Fatale war, dass die linke Avantgarde, die sich so eigenmächtig in den Dienst der Revolution stellte, den Anführern der Bolschewiki eigentlich ein Dorn im Auge waren. Ebenso ein Dorn war die autonome Massenbewegung der proletarischen Kultur, kurz Proletkult genannt. Die hatte sich schon eine Woche vor der Oktoberrevolution formiert. Also es waren unter diesem Dach verschiedene Gruppierungen, Dichter und Akteure organisiert, um im Land eine umfassende Kulturrevolution zu gestalten. Und zwar unabhängig von der Partei. Und die Mitgliedszahl war um 1920 nahezu eine halbe Million. Und deshalb wurde die Bewegung auch zahlenmäßig für die Bolschewiki eigentlich bedrohlich.
Wenn wir uns jetzt nochmal genau Richtung des Proletkult uns anschauen, was für eine Art von Kunst und Literatur war das, die von dieser Gruppierung ausgeht?
Naja, in dem Proletkult ging es ja erstmal, die hatten so eine Art Bildungsauftrag, ne? Man wollte jetzt erstmal jetzt Literatur überhaupt unter das Volk bringen. Und man muss im Hinterkopf haben, dass 80% der Bevölkerung ja eigentlich Analphabeten waren. Also ging es gar nicht mal um schriftliche Formen, sondern vor allem performative Formen der Literatur. Also vor allem um Agitation und um Theater, in die sie da so mit rein, also an die sie herangeführt werden sollten und letztendlich dann auch selbst praktisch dichten oder erzeugen sollten. Und das begann eigentlich sowohl im Theater, ja, der berühmte russische Regisseur Meyerhold hat den Theateroktober ausgerufen, hat das Theater auf die Straße und selbst in die Fabriken verlagert. Die Arbeiter sollten eben nach Feierabend direkt im Lebendtheater spielen. Und im Gegenzug war im Proletkult ähnliche Formen vorhanden. Zum Beispiel eine sehr populäre Form, ein sehr beliebtes Unterhaltungsgenre war in den 20er Jahren das Gerichtstheater. Die nannten sich Agitgericht, Agitsud. Und das waren fiktive Gerichtsverhandlungen, die in Broschüren abgedruckt wurden, immerhin eine Auflage von bis zu 100.000 Exemplaren hatten und landesweit eben an die entstehenden Arbeiter- und Bauernclubs verschickt wurden, und zwar mit vorangestellter Inszenierungsanleitung für Laienschauspieler. Die hatten jetzt nicht großen ästhetischen Wert, aber die Theater sollten im Prinzip eingeübt werden, also die Texte wurden eingeübt, von den Leuten vor Ort inszeniert, und sie sollten dann eben Arbeitern, Bauern und Soldaten helfen, sich in diesen komplexen politischen Fragen, Konflikten der Zeit einfach zurechtzufinden. Und gerichtet werden konnte über alles, über den Erntedeserteur, über eine Bakterie, über Gott.
Und wie haben dann die damit angesprochenen Arbeiter und Arbeiterinnen und die Bauern auf genau diese Kunstrichtung und diese auch öffentlichen Theater reagiert? Wurde das auch angenommen?
Also auf jeden Fall wurde es angenommen. Also im Prinzip muss man sich die Straßen wie ein großes Theater vorstellen. Also die gerade im Revolutionsjahr und den ersten Jahren gab es eine sehr produktive Verflechtung, nicht nur von Volk und Künstlern, sondern auch innerhalb der Künstler. Also hier wurde etwas Vorrevolutionäres fortgeführt. Die Avantgarde, die haben ja immer spartenübergreifend gearbeitet. Und so war der Konstruktivismus, der hat eben den Futurismus bebildert, und beide zusammen haben wieder auf der Straße das Volk in ihren Bestrebungen unterstützt, die Revolution zu argumentieren. Also es gab Agitpop, agitierende, propagandistische Gruppen, die praktisch ausgestattet wurden mit künstlerischen Mitteln.
Jetzt machen Sie ja ein Symposium an der Uni Halle, und zwar blicken Sie da nicht ausschließlich auf den Proletkult oder im Gesamten die revolutionäre Kunst in der Zeit der Oktoberrevolution und davor, sondern Sie haben sich explizit die Literatur rausgesucht unter dem Stichwort Literatur und Revolution. Was ist denn das Spannende da nochmal, sich eben die Literatur in genau dieser auch erstmal vorrevolutionären Zeit, die Sie schon angesprochen haben, anzuschauen und dann in der Zeit der Oktoberrevolution selbst? Was es da auch für Autoren und spannende, bedeutende Werke gibt, die Sie da auch erwähnenswert finden immer wieder?
Naja, im Symposium selbst werden auch die Texte selbst in Lesungen zu Wort kommen, also auch Revolutionsgedichte, die unmittelbar in Reaktion auf die Revolution entstehen. Und hier ein bisschen das Gefühl entstehen zu lassen, wie Dichter wie Majakowski praktisch ihre Texte schufen und gleich eben auf der Bühne der Revolution auf der Straße rezitierten. Denn auf der Straße war der Ort, wo praktisch das Ende der bourgeoisen Kultur und die Utopie eines neuen Lebens besungen wurde. Und uns geht es aber auch darum, dass ja bei all dieser Popularität Dichter wie Majakowski eigentlich unverstanden blieben. Also für das gebildete Publikum war er sprachlich zu aggressiv, für das proletarische Publikum war er unverständlich, weil er eben einer futuristischen Gestaltung und Sprache anhaftete. Und das ist das eine. Das andere ist, dass viele Revolutionsdichter eigentlich für die sehr tragisch war, dass sie überhaupt keine Anerkennung fanden oder sogar mit Verboten belegt wurden. Denn die Wortführer der Oktoberrevolution haben eigentlich von Anfang an gegen die literarische Avantgarde polemisiert, entweder weil sie die Literatur vom Leben trennten oder weil sie über das Leben hinausgingen und den Anspruch hatten, also mit Literaturleben zu erbauen. Also Lenin und Trotzki traten entschieden für konservative Elemente der Kultur an, insbesondere für den Realismus und für unzweideutige Verse. Ja, und wir schauen im Prinzip auch auf die Dichtung, auf polyphone, mehrstimmige Werke, die eben durch den heiteren Vorhang der Revolution hindurch auf den Hunger, auf das Leid im Volk blickten, aber auch auf die einsetzende Repression gegenüber der Bevölkerung. Und davon eigentlich berichten auch die kleinen Formate der Revolution, wie Tagebuchnotizen, Essays, Reportagen. Und gerade private Aufzeichnungen wie Tagebücher wurden freilich, wenn überhaupt, erst später oder in der Emigration veröffentlicht.
Ein Aspekt des Symposiums ist ja auch Sprache der Revolution und die Revolution der Sprache. Das heißt, was hat denn die Zeit auch mit der Sprache, Literatursprache, auch der Poetik gemacht, die Zeit der Oktoberrevolution, mit dem, was dort dann entstanden ist?
Ja, auch hier muss man das mehrschichtig sehen. Es gibt natürlich die Revolutionsgedichte. Die führen praktisch Avantgarde-Lyrik fort. Aber ich hatte ja auch gesagt, dass im Prinzip das Interesse der neuen Machthaber gar nicht so sehr an diesem Sprachrevolutionären bestand. Dort wurde die Sprache ganz anders verwaltet. Sie haben eine politische Neusprache geschaffen, um die neuen Wirklichkeiten, neuen politischen, gesellschaftlichen Wirklichkeiten zu bezeichnen und damit auch eine neue Wirklichkeit einzuholen. Leiten. Und es kam zu ganz vielen Umbenennungen und Neuschöpfungen, sprachlichen Neuschöpfungen, die eben diese sowjetische Utopie erstmal ins Leben rief. Also praktisch die Revolution hatte eine verwandelte Sprache hervorgebracht und damit wollte man gleichzeitig eben neue Realitäten und neue Menschen schaffen. Und ein Autor, der es vermochte, diesen Sprachwandel wirklich zu literarisieren, also in seine Erzählung einzubetten, ist Andrei Platonow, der in frühen Erzählungen der 20er Jahren bis zu seinem Roman Katlawan, die Baugrube von 1930, im Prinzip die vergnügte Sprache der Revolution in der Literatur realistisch nachgestaltete. Also er hat gezeigt, wie die abstrakte Rede der Bolschewiki vom einfachen Volk, also von Analphabeten, angeeignet wurde. Ja, wie sie versuchten, mit diesen neuen Begriffen zu hantieren und dafür Altes im Prinzip zu ersetzen.
Sie schauen sich in dem Symposium auch Tagebucheinträge an, um so die Zeit der Oktoberrevolution da auch aus so persönlichen Blicken heraus nachvollziehen zu können. Das sind ja dann sogenannte authentische Berichte. Wie wird denn heute nach 100 Jahren und viel Literaturanalyse auf diese Authentizität genau dieser beispielsweise Tagebucheinträge oder aber auch anderen Berichte aus der Zeit der Oktoberrevolution geblickt? Wie ist denn da der Grad der Authentizität? Also wie wird der da auch dem anerkannt noch?
Ich will mal vielleicht von einer anderen Seite das aufrollen. Also unsere Vorstellung von Oktoberrevolution wird ja oftmals von Bildern bestimmt, die als Dokumente langjährig durch Medien geisterten. Und oftmals stammten aber diese Bilder aus Reinszenierung. Ja, es wurden die Revolution wurde zu Jahresjubiläum immer gerne reinszeniert als Massenspektakel. Und die geschichtliche Authentizität dieser nachgestellten Bilder ist wirklich schwer zu bestimmen. Und das ist vor allem im Fall des legendären Sturms auf das Winterpalais der Fall. Der Sergei Eisenstein drehte zum Beispiel zum 10. Jahrestag der Oktoberrevolution den Film Oktober, 10 Tage, die die Welt erschütterten, nach der literarischen Vorlage eines Buches von John Reed, das war ein US-amerikanischer Journalist, der unter diesem Titel im Prinzip seinen Bericht über die Revolution schrieb. Und Lenin lobte in seinem kurzen Vorwort zu Reeds Buch 1919, ich zitiere, die wahrheitsgetreue und äußerst lebendige Darstellung der Ereignisse. Ja, obwohl eigentlich klar war, dass dieser Sturm eher eine Nacht-und-Nebel-Aktion war und nicht wie im Film oder in pathetischen Berichten eben dargestellt. Und insofern ist es wichtig, also diese Bilder und Vorstellungen, die wir durch Medien haben, sagen wir mal mit nicht offiziellen Zeitzeugnissen zu vergleichen. Und in der Literatur, jetzt auch in Tagebüchern oder eben Essays, in Berichten von ausländischen Autoren, finden wir da nicht nur Korrektive, sondern eben auch, wie bei Reed, eben Verklärung. Und das Authentische dabei kann gar nicht so sehr durch ein faktisches Interesse an dem historischen Ereignis bestimmt sein, sondern vielmehr dadurch, dass Zeitgeist und Stimmung in diesen Texten aufgefangen sind.
Sie haben schon angesprochen, das, was dann aus der Oktoberrevolution weithin wurde, also dann der Vollzug des Stalinismus, der ja dann auch Auswirkungen auf Kunst und Kultur hatte, also Stichwort Staatskunst, sozialistisch-realistische Prägung. Wie sah da dieser Übergang für die Literatur aus?
Ja, also Ende der 20er Jahren verschwanden viele Dichter und Künstler der Avantgarde von der Bildfläche. Und auch eben die bereits besprochenen so populären Formen der proletarischen Kulturbewegung. Und spätestens in den 30er Jahren war jene Literatur, die die Revolution mit eingeläutet hatte, nicht mehr erwünscht. Und die Rolle der Literatur wurde fortan die einer Produktivkraft eben ökonomisch vermessen. Also sie sollte nun als ideologische Stütze dienen, die das Ergebnis der Revolution, ja, die neue herrschende Klasse, die Bolschewiki, stabilisieren hilft. Und erst 1934 zum ersten sowjetischen Schriftstellerkongress wurde dann mit den Literaturdoktrinen des sozialistischen Realismus auch eine bestimmte Form festgeschrieben und die sollte im Prinzip so eine kontrollierbare Wirkungsästhetik sichern. Und mit diesem Einschnitt begann man auch mit Kanonisieren von Werken wie beispielsweise Maxim Gorkis Die Mutter, die nun als absolute Vorbilder für die sowjetischen Literaren galten.
Das Symposium Literatur und Revolution 100 Jahre Oktoberrevolution, mit welchem Ziel haben Sie dieses Symposium dann auch angesetzt? Oder was ist das, wenn man sich das Programm anschaut und einmal so durch den Tag dann gegangen ist, am Ende vielleicht über die Literatur in dieser Zeit auch so mitnehmen sollte?
Also unser Symposium möchte eigentlich zunächst erstmal solche Schlaglichter auf sehr verschiedene intellektuelle wie künstlerische Auseinandersetzungen mit dem Revolutionsgeschehen werfen, und zwar eben aus der Zusammenschau der Perspektiven einheimischer wie ausländischer Autoren. Und die Fragen, über die wir nachdenken, das ist die enge Verbindung, die Literatur und Revolution eingehen. Und neben den wissenschaftlichen Vorträgen wird es auch zwei Lesungen mit russischen Revolutionsgedichten und Russlandtexten aus Jugoslawien geben, sowie zum Abschluss eben eine Filmvorführung. Da wird der Film 1917, Der wahre Oktober, gezeigt, ein animierter Dokumentarfilm, der das Revolutionsjahr aus der Perspektive russischer Künstler, Dichter und Intellektueller jener Zeit darstellen möchte.
Und für alle diejenigen, die jetzt vielleicht nicht zum Symposium gehen können, gibt es da literarische Werke, die Sie empfehlen würden, dass man die heute auch noch gut lesen kann, die heute auch noch spannend sind zu lesen und über die Zeit einem viel auch mitteilen?
Ja, also ich würde eigentlich zwei Autoren nennen. Den einen habe ich bereits genannt, Andrei Platonow. Der zweite ist Evgenij Samjatin. Und ich finde, dass die Werke von diesen Autoren im Hinblick auf den roten Oktober eben treffendes Zeitzeugnis sind, aber eben auch noch als ästhetisches Werk Bestand haben. Bei Platonow, das hatte ich genannt, seine sprachliche Sensibilität für die Veränderung der Sprache durch die Revolution, und Samjatin, der hat in sehr nüchterner Voraussicht einen dystopischen Roman geschrieben, 1920 bereits. Er heißt Wir, und er wurde verboten. Samjatin selbst wurde mit Schreibverbot belegt. Man muss sich das mal vorstellen. Samjatin war aktiver Mitgestalter der Oktoberrevolution, war sehr bald ernüchtert von der Revolutionsgewalt. Und das sich anbahnende Regime veranlasste ihn eben zu einem Roman, der ein überwachtes und bis ins Detail reglementiertes Kollektivdasein im Gleichmarsch entwarf und somit auch ein Stück weit Revolutionsgegenwart der 20er, der 30er Jahre dann vorwegnimmt.